Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute unser Thema Schule der Anbetung, eine Einführung in die eucharistische Anbetung. Zu Gast bei uns Anne-Françoise Vater, die Initiatoren der Schulen der Anbetung. Mit der Schule der Anbetung beginnen wir eine neue Reihe, die uns hineinnehmen möchte in den Geist der eucharistischen Anbetung. Die Schule der Anbetung ist keine trockene Abhandlung über die Eucharistie und das Gebet. Es ist vielmehr eine Betrachtung der Liebe Jesu, der uns in der Eucharistie ganz nah sein will. Sie lädt uns ein, Jesus im Sakrament der Liebe zu begegnen. Initiiert wurden die Schulen der Anbetung von Anne-Françoise Vater, einem Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel, die auch das Buch Mit ganzem Herzen – Hinführung zur eucharistischen Anbetung geschrieben hat. Frau Vater gibt uns in dieser Sendung aus ihrer Erfahrung heraus praktische Hilfestellung zur eucharistischen Anbetung. Aus Pentenried bei München ist sie jetzt am Telefon mit uns verbunden. Grüß Gott, Frau Vater.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl.
Vielleicht setzt man oft voraus, dass die Gemeinschaft Emmanuel bekannt ist, aber vielleicht ein paar Sätze zu der Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft Emmanuel ist eine Gemeinschaft, die 1972 in Frankreich gegründet worden ist. Entstand mehr oder weniger aus einem charismatischen Gebetskreis, Leute, die sich zusammengetan haben, um Gott zu loben. Und daraus ist wirklich etwas entstanden, das nicht so geplant war, und eine Vereinigung von Laien, sie sind aber auch Priester und geweihte Menschen im Zölibat dabei. Viele, viele Familien, wir leben getrennt, jeder für sich zu Hause, und wir treffen uns einmal im Monat zu einem Wochenende und einmal in der Woche in Kleingruppen zum Austausch über das Wort Gottes, über ja, wie Gott uns geleitet hat unter der Woche. Wir beten füreinander, wir loben zusammen, und der Kern unserer Spiritualität ist eben die eucharistische Anbetung. Ist uns geschenkt worden, diese Liebe zum Herrn in der Eucharistie. Und je mehr man bei Gott verweilt in der Eucharistie, desto mehr nimmt man die Gefühle seines Herzens auf und will eben alle Menschen, so viele Menschen wie möglich, zu Jesus führen, weil wir wissen, dass das einfach die einzige Quelle des wahren Glückes ist. Und daraus ergeben sich eben die ganzen Evangelisationsinitiativen, die von der Gemeinschaft Emmanuel ausgehen.
Und Sie selber, haben Sie dann durch die Gemeinschaft einen Zugang zur Anbetung gefunden, oder wie war das bei Ihnen?
Das kann man schon so sagen, weil ich habe das Abitur gemacht in einem Foyer de Charité, das ist diese Schule von Marthe Robin. Und da hatten wir Anbetung als junge Menschen. Und ich muss sagen, das hat mich sehr gelangweilt damals. Ich habe immer nur gewartet, dass es endlich vorbei ist. Und erst durch die Gemeinschaft Emmanuel habe ich da einen Zugang zur Anbetung gefunden. Anfangs habe ich mich auch gelangweilt. Und ja, aber immer mehr, was ich festgestellt habe in der Zeit, wo ich dort bin, vor Jesus, auch wenn es manchmal ein bisschen langweilig war, manchmal war das Herz hat gebrannt vor ergriffen sein, aber oft war es langweilig, und dennoch, danach habe ich gemerkt, wie friedlicher ich bin, wie Gott, er hat meine Probleme nicht gelöst, aber er hat mir Licht gegeben, um sie anders zu leben. Also ich habe es an die Früchte erkannt. Und dann, bei der Beschäftigung mit den Schulen der Anbetung, da habe ich durch die vielen Vorträge, die ich vorbereitet habe, ich musste es vertiefen, dann wissen, warum, was ist es, was die Kirche uns sagt, und warum ist es so? Und ich muss sagen, ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, und das ist das noch, was mich einfach so brennen lässt, wenn ich in der Kirche gehe, vor dem Tabernakel, und ich manchmal weiß ich gar nicht, was ich zu Jesus sagen soll, weil ich so ergriffen bin von dieser Gegenwart. Ich kann nicht sagen, dass ich sie spüre so, aber es ist so ein Ergriffensein. Ich kann nur sagen, du bist da. Und ja, ich komme aus dem Staunen nicht raus. Und ich möchte so gerne, dass so viele Menschen wie möglich das entdecken, was das ist. Die Eucharistie, welches Geschenk Gott uns da macht, das ist unvorstellbar.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag Schule der Anbetung. Eine Einführung, heute der erste Teil mit Anne-Françoise Vater.
Danke sehr. Also das ist, ich muss zuerst erzählen, wie diese Schulen der Anbetung entstanden sind, weil es ist ziemlich außergewöhnlich, finde ich. Vielleicht können Sie sich erinnern, dass damals im Jahr 2005 die Weltjugendtage in Köln stattgefunden haben. Und ein Jahr davor, im Januar 2004, haben die deutschen Bischöfe einen Brief an allen Pfarreien in Deutschland lesen lassen. Und zwei Dinge haben mich in diesem Brief angesprochen. Das erste war das Thema eben der Weltjugendtage. Das war aus Matthäus 2. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Und dass gerade für Deutschland, das Land der Reformation, das Thema der Anbetung ausgesucht wurde, das fand ich schon mal genial. Und dann haben die Bischöfe dazu geschrieben, die Vorbereitung dieses Ereignisses soll zu einem geistlichen Aufbruch unserer Kirche werden. Also die waren voller Hoffnung damals. Und dann habe ich mir gedacht, als Gemeinschaft Emmanuel, wo wir aus der Anbetung leben, wie könnten wir da helfen, eben zu diesem geistlichen Aufbruch der Kirche? Und wie können wir Menschen helfen, zu entdecken, was für ein Schatz die Eucharistie ist? Und in diesem Moment hatte ich im Herzen das Wort École d'Adoration, also ich bin Französin, Schule der Anbetung. Und das Projekt war so klar vor meinen Augen, das sollte man zuerst ein paar Lieder, Anbetungslieder üben, um das Herz zu öffnen. Dann könnte man einen kurzen Vortrag, also eine halbe Stunde halten und danach eine Zeit der stillen Anbetung und eventuell für die, die es wollen, noch einen Austausch. Und in diesem Moment habe ich auch gesehen, wie kleine Kerzen sich in Deutschland überall anzünden und diese Kerzen sich irgendwie auf Europa und dann auf der ganzen Welt ausgebreitet haben. Und es war schön und in meinem Herz war so eine Freude da. Und in Deutschland heißt es, man soll eine Nacht drüber schlafen. Und ich habe sogar zwei Nächte drüber geschlafen, aber dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich habe den Verantwortlichen, der Moderator der Gemeinschaft in Paris angerufen und ihm von meiner Idee erzählt. Und da hat er gesagt, ja okay, klingt gut, aber probiert es aus in Deutschland. Und die Verantwortlichen von Deutschland, Hildegard und Christian Schmidt, die waren sofort begeistert. Und so haben wir angefangen, mit einem kleinen Team daran zu arbeiten. Und wir wollten im Oktober 2004 mit den Anbetungsschulen starten. Und stellen Sie sich vor, was passiert ist. Im September 2004 hat Papst Johannes Paul II. Ganz unerwartet für uns ein Jahr der Eucharistie angekündigt. Und die sollte genau im Oktober 2004 beginnen, so wie die Schulen der Anbetung. Also wir waren verblüfft. Und dann hat der Papst auch noch geschrieben, die eucharistische Anbetung außerhalb der Heiligen Messe soll während dieses Jahres zu einer besonderen Aufgabe für die einzelnen Pfarrgemeinden und Ordensgemeinschaften werden. Also zu einer besonderen Aufgabe. Und es war genau das, was wir vorgehabt hatten. Und im Oktober 2004 dann haben schon 20 Schulen der Anbetung in Deutschland gestartet, alle von Gemeinschaftsmitgliedern organisiert. Aber anscheinend war es für Gott nicht genug, denn am 22. Januar 2005 ist ein Artikel über die Anbetungsschule in der Tagespost erschienen und danach haben wir mehr als 50 Anfragen gehabt aus Gebetskreisen, von Pfarreien, von Klöstern, weil die das aufgreifen wollten, was der Papst da empfohlen hatte. Und wir hatten unser Konzept und die Vorträge und jeden Monat haben wir denen den nächsten Vortrag geschickt. Ich weiß nicht, was sie daraus gemacht haben, denn jeder ist frei, das ist eine Basis, man kann es nachher anwenden, wie man will. Aber das war anscheinend noch nicht genug, denn am Weihnachten 2004, ein Teil der Gemeinschaft Emmanuel trifft sich immer aus der ganzen Welt in Paray-le-Monial. Und da haben die deutschen Brüder und Schwestern erzählt von diesen Schulen der Anbetung und die haben uns anscheinend so begeistert erzählt, dass ganz viele das machen wollen. Und so haben wir angefangen, die Vorträge, die habe ich nicht mehr auf Deutsch, sondern auf Französisch übersetzt und es wurde in 8 Sprachen übersetzt und es fand statt auf allen Kontinenten, in Ländern, die ganz verschieden sind, wie Ungarn, Israel, Indonesien, Taiwan, Peru, Ruanda, also wirklich Ganz viel. Das heißt, das ist, was ich bei der Messe gesehen hatte, diese vielen kleinen Flammen, die sich überall anzündet, das war wirklich passiert. Und es ging von alleine. Also von alleine, ich musste die Vorträge schreiben, jeden Monat eins liefern. Aber der Rest lief von alleine. Und es gab wirklich tolle Rückmeldungen. Das ist egal, ob eine Gruppe mit 5 Personen in einem kleinen Dorf das gemacht hat oder wie in Reims mit 100 Leuten. Man hat gesehen, das ist überall anwendbar, überall machbar. Die Pfarrer hatten nicht die ganze Arbeit mit der Organisation, das konnten Laien übernehmen. Und Leute zum Beispiel, die nie Vorträge gehalten hatten, dadurch, dass sie eine Vorlage hatten, die konnten das halten, die haben sich eingearbeitet und haben gesagt, für sie war es auch eine Bereicherung. Oder zum Beispiel in La Défense in Paris, das ist ein Ort, wo ganz viele Banken sind und alles. Da haben sie während der Mittagszeit mitten in der Cité Schule der Anbetung gemacht für die ganzen Banker und es hat geklappt und also wirklich sehr, sehr viel passiert. Und das war alles vor 16 Jahren und dadurch, dass die Texte als Buch veröffentlicht wurden und in mehreren Sprachen übersetzt waren, habe ich den Überblick verloren. Ich wusste nicht, ob Schulen stattfinden und wo und ich hatte noch eine Überraschung. Im November 2019 war ich in Altötting bei dem Adoratio-Kongress. Da musste ich einfach über die Schulen der Anbetung sprechen. Und da kam ein junger Priester auf mich zu. Der kam aus Ungarn, der Cornel Fabri. Das ist ein Priester der Gemeinschaft Emmanuel und er ist zuständig für die ganzen Organisationen des Eucharistischen Kongresses, das im September 20 hätte dort stattfinden sollen. Und er hat mir erzählt, dass sie als Vorbereitung für diesen Kongress sie die Anbetungsschule gemacht haben an 90 Orten und zusätzlich über YouTube und dass sie damit 6.000 Teilnehmern erreichen konnten. Also 6.000 Leute haben da mitgemacht. Und ich habe mich so gefreut. Ich hatte Gott nur meine 5 kleine Brote und 2 Fische gegeben. Und er hat sie eben so 1.000-fach vermehrt, ohne mein Zutun. Und jetzt ist es so, dass in Deutschland wieder was anfängt. Im Oktober 20 haben 2 Schulen angefangen. Die eine in Nürnberg, in dem Heiligenkreuzpfarrei und eine Woche später in St. Stephan in Gräfelfing. Und wir wollten es schon früher machen, aber irgendwie hat es nie geklappt. Aber es ist erstaunlich, dass gerade während dem Lockdown diese beiden Schulen angefangen haben. Unter normalen Umständen hätten vielleicht 50 Leute, wären 50 Leute gekommen. Und unter dem Lockdown war es eine ganz andere Situation. Es sind viele Teilnehmer da, alle mit Masken und man sieht die Gesichter nicht und mit viel Abstand. Aber diese Vorträge werden live gesendet über den Livestream und später über YouTube. Und zum Beispiel beim ersten Abend in Gräfelfing waren 270 Leute zugeschaltet. Also etwas, das am Anfang sich als negativ, wo wir dachten, das ist schlecht, hat sich herausgestellt, dass wir ganz viele Leute erreichen und dass ganz viel so auf diese Art den Schatz der Eucharistie entdecken können. Und jetzt über Radio Horeb, über das Radio, kann man wieder viele Leute erreichen. Und diese Sendung heute, es ist für mich ein bisschen anders natürlich als in der Kirche, wo der Tabernakel da ist, wo ich weiß, dass wir nachher anbeten werden. Aber vielleicht können wir versuchen zusammen, dass diese Stunde, die wir verbringen werden, zusammen, dass wir immer wieder ins Gebet kommen oder ins Nachdenken und dass wir unser Herz vorbereiten auf die nächste Möglichkeit, die wir haben werden, Jesus im Tabernakel anzubeten. Ich kann mir vorstellen, dass unter den Zuhörern viele sind, die bereits viel Erfahrung mit der eucharistischen Anbetung haben. Aber ich nehme auch an, dass einige dabei sind oder viele, die immer davon hören, aber sich fragen, was so anziehend sein soll an die eucharistische Anbetung und die mehr darüber erfahren möchten. Und ich hatte zwar im Herzen den Titel Schule der Anbetung, aber ich habe nicht vor, Ihnen eine Gebetsmethode beizubringen. Denn Beten, das ist was ganz, ganz Persönliches. Jeder hat einen eigenen Zugang zu Gott. Gott führt jeden anders zu ihm. Aber wir werden versuchen, gemeinsam zu vertiefen, was für ein Schatz die Eucharistie ist und welche verschiedene Gebetsformen es gibt. Das werden wir im Laufe der Vorträge sehen. Aber Am allerersten, und es ist ein bisschen trockener, vielleicht wollen wir heute schauen, was die Eucharistie ist, denn davon hängt die Anbetung ab. Aber dafür, zuerst möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen aus Paray-le-Monial in Frankreich. Und das fand vor 30 Jahren statt. Das war bei einem internationalen Treffen der Gemeinschaft Emmanuel. Und dort gibt es abends immer wieder Zeugnisse. Und das war an einem 4. August. Und da kam ein Mann auf der Bühne, der hieß Josef. Und Josef kam aus Vietnam und er hat erzählt, dass er jahrelang aufgrund seines Glaubens im Gefängnis eingesperrt war. Und ein Priester hat es geschafft, eine konsekrierte Hostie in seine Zelle zu schmuggeln, aber diese Zelle wurde jeden Tag durch die kommunistischen Wächter durchsucht. Sie haben sogar die Bodenplanken aufgehoben, hochgehoben. Und Josef wusste nicht, wo er diese Hostie verstecken soll. Dann kam er auf die verrückte Idee, sie im Absatz von seinem linken Schuh zu verstecken. Und nachts, wenn die Wächter geschlafen haben, hat er die Hostie rausgeholt und mit den anderen Gefangenen haben sie nachts Jesus angebetet. Und sie wussten alle, dass sie ihr Leben dabei riskierten. Und dieser Josef, der hat uns ein Gedicht vorgelesen, wo er geschrieben hat, was es für ihn bedeutete, dass Jesus, der Sohn des allmächtigen Gottes, so demütig ist, dass er bereit war, in dem Absatz von einem Schuh zu sein, wie in einem Tabernakel, nur um bei Josef zu sein. Er hat geschrieben, du kommst mich im Gefängnis besuchen, Herr, in diesem schmutzigen und dunklen Ort, weil du mich zu sehr geliebt hast, hast du dich zum Gefangenen gemacht. Mit Tränen in den Augen freue ich mich, dich anzubeten. Wie unermesslich ist deine Liebe, die nie endet. Mit dir ist das Gefängnis nicht mehr Unglück und Kälte, sondern schon hier das irdische Paradies. Unvorstellbar, ein Gefängnis, ein furchtbarer Ort wird zum Paradies, weil Jesus dort ist. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass im Oktober 20 ein junger Mann selig gesprochen worden ist. Er hieß Carlo Acutis und er ist mit 15 Jahren an Leukämie gestorben. Der liebte die Eucharistie über alles und der hat gefragt, warum stehen die Leute stundenlang Schlange, um ein Konzert oder ein Fußballspiel zu besuchen, finden aber nie die Zeit, nicht mal eine einzige Minute, um vor dem Tabernakel zu bleiben, wo Jesus ist. Das ist die Frage, warum nehmen wir uns so wenig Zeit, um Jesus im Tabernakel zu besuchen. Was ist es, was Josef in Vietnam, Carlo in Italien, an der Eucharistie so anziehend fanden, dass Josef sogar sein Leben dafür riskierte? Wenn die konsekrierte Hostie nur ein Stück Brot wäre, dann könnte man sie für verrückt halten. Und wie viele Leute gibt es sogar in der katholischen Kirche, die kein Verständnis dafür haben, dass wir lange in Stille vor dem Tabernakel oder der Monstranz knien und beten, dass manche sogar nachts aufstehen, um anzubeten, an immer mehr Orten auf der Welt. Ist nun die konsekrierte Hostie ein Stück Brot oder ist sie Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Und von unserer Antwort auf diese Frage hängt die eucharistische Anbetung ab. Denn entweder ist diese Hostie ein Stück Brot, dann können wir uns die Anbetung sparen. Anbeten wäre absurd, es wäre sogar Götzendienst. Oder sie ist wirklich Jesus, der Sohn des allmächtigen Gottes, der unter der Gestalt des Brotes mitten unter uns ist. Und wenn das so ist, wenn diese Hostie wirklich der Sohn Gottes ist, dann ist für uns die einzig richtige Antwort, dass wir auf die Knie vor ihm fallen und ihn anbeten. Es ist entweder oder. Entweder es ist Brot oder es ist Gott. Es gibt kein Zwischending. Deshalb ist es so wichtig, dass ich, bevor ich über die Anbetung spreche, wir uns mit dem Geheimnis der Eucharistie befassen. In der Kürze der Zeit werde ich mich nur auf ein paar wesentlichen Punkten beschränken, die ich für wichtig halte. Und ich werde mich dabei immer auf die Lehre der katholischen Kirche stützen. Denn wie Papst Johannes Paul II. Schrieb, Bei der Eucharistie kann man keine Zweideutigkeiten dulden. Was ist nun die Eucharistie? Wir wissen alle, dass Eucharistie Danksagung bedeutet und dass sie ein Mahl ist. Aber dieses Mahl ist ein Abschiedsmahl, ein Abschiedsessen, bei welchem Jesus bereits zu diesem Zeitpunkt sein Leben opfert. Das Abendmahl ist wirklich das Opfer von Jesus. Er hatte seinen Jüngern versprochen, immer bei ihnen zu sein. Matthäus 28. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Er ist bei uns mit seinem Geist, aber es war für Jesus nicht genug. Er wollte ganz real mit seinem Leib, seinem Blut, seiner Gottheit und seiner heiligen Menschheit bei uns sein, sich mit uns vereinigen bis zum Ende der Welt. Der heilige Johannes schreibt über das Abendmahl: Da Jesus die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Das heißt, bis zum Äußersten. Und Jesus hatte bereits im Voraus gesagt, was das Äußerste ist. Johannes 15, 13. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und bereits beim Abendmahl gibt Jesus sein Leben freiwillig hin. Er lässt es sich nicht entreißen. Und die Worte, die er wählt, sollen deutlich zeigen, dass es sich um ein Opfer handelt. Das schreibt Papst Johannes Paul II. Bei der Einsetzung der Eucharistie beschränkte Jesus sich nicht darauf zu sagen, das ist mein Leib, das ist mein Blut, sondern er fügte hinzu, der für euch hingegeben wird, das für euch vergossen wird. Jesus nimmt bereits bei der Einsetzung der Eucharistie seinen Tod vorweg. Die Eucharistie ist nicht nur ein Essen unter Freunde, es ist ein Opfermahl, das vor unseren Augen vergegenwärtigt wird. Und deshalb erfordert es, dass wir dieses Opfer mit äußerstem Respekt feiern. Dann ist die Eucharistie die Vergegenwärtigung des Ostertriduums. Ja, Johannes Paul II. Schreibt, die Eucharistie ist nicht nur eine Erinnerung an dieses Ereignis, sondern seine sakramentale Vergegenwärtigung. Sie ist das Kreuzesopfer, das durch die Jahrhunderte fortdauert. Seit 2000 Jahren bis heute. Und er sagt noch, dieses Opfer ist für die Erlösung des Menschengeschlechts so entscheidend, dass Jesus Christus es vollbrachte und erst dann zum Vater zurückkehrte, nachdem er uns das Mittel hinterlassen hat, damit wir so daran teilnehmen können, als ob wir selbst dabei gewesen wären. Dass wir so daran teilnehmen können, als ob wir selbst dabei gewesen wären. Bei der Messe ist es so, als ob wir unter dem Kreuz stehen würden. Und das Opfer Christi, aber auch seine Auferstehung live erleben würden. Aber das ist so schwer, uns das vorzustellen. Wie kann etwas, das sich vor 2000 Jahren ereignet hat, gegenwärtig sein? Wir leben in der Zeit. Wir Menschen sind an die Zeit gebunden. Aber Jesus, der Gott ist, der steht über die Zeit. Der Katechismus sagt es so: Alles, was Christus ist und alles, was er für alle Menschen getan und gelitten hat, nimmt an der Ewigkeit Gottes teil, steht somit über allen Zeiten und wird ihnen gegenwärtig. Ich habe es mir so vorstellen wie bei einem Kreis, wo alle Punkte denselben Abstand zum Mittelpunkt haben. Jesus hat sich natürlich nach der Chronologie der Zeit nur ein einziges Mal geopfert. Und die Messe vervielfältigt dieses Opfer nicht, aber sie macht es gegenwärtig. Während der Messe können wir uns immer sagen, es passiert jetzt, jetzt gerade, opfert sich Jesus für mich. Es ist geheimnisvoll, aber es ist real. Und ich lade Sie jetzt ein, die Augen zu schließen, sich an Ihre letzte heilige Messe zu erinnern oder zu denken an die Messe, die Sie das nächste Mal besuchen werden. Wir können in der Stille unseres Herzens Jesus danken, dass er für uns sein Leben hingegeben hat.
Für alle, die später eingeschaltet haben, hier bei Radio Horeb und Radio Maria, haben wir heute eine Schule der Anbetung, eine Einführung durch François Vater.
Wir kommen nun zu dem Aspekt der Eucharistie, der am schwierigsten, aber für die eucharistische Anbetung am wichtigsten ist. Das ist die sogenannte Realpräsenz von Jesus in der Eucharistie. Und dieses Geheimnis ist so kostbar. Das ist das Allerheiligste, was die Kirche anzubieten hat, dass ich nicht mit eigenen Worten über dieses Geheimnis sprechen möchte, sondern mit denen von Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika über die Eucharistie. Er schreibt, diese Dimensionen der Eucharistie, also das Opfercharakter und die Vergegenwärtigung, die wir soeben erwähnt haben, die verdichten sich in einem Aspekt, der mehr als alle anderen unseren Glauben auf die Probe stellt. Es ist das Geheimnis der Realpräsenz. Und er erinnert feierlich daran, was der Glaube der katholischen Kirche ist und schon immer war. Er sagt, mit der Gesamttradition der Kirche glauben wir, dass unter den eucharistischen Gestalten Jesus wirklich gegenwärtig ist. Kraft der Realpräsenz wird der ganze und vollständige Christus in der Wirklichkeit seines Leibes und seines Blutes substanziell gegenwärtig. Deswegen verlangt der Glaube von uns, vor der Eucharistie zu stehen, im Bewusstsein, vor Christus selbst zu stehen. Der Papst verwendet hier einen Begriff Substanz. Er sagt, er ist substanziell gegenwärtig. Das ist ein philosophischer Begriff. Der bezeichnet nicht das Sichtbare von etwas, sondern das, was hinter dem Sichtbaren ist, was das Sein, was die Essenz von einer Sache oder von einer Person ausmacht. Und wenn ein geweihter katholischer Priester den Heiligen Geist auf die Gaben herabruft und dabei die Worte Jesu spricht, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, passiert eine geheimnisvolle, ich zitiere, Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Und diese Wesensverwandlung nennt die Kirche Transsubstantiation. Das ist der Übergang von einer Substanz zu einer anderen. Das, was wir sehen, hat alle physikalischen Eigenschaften von Brot. Aber bei der gewandelten Substanz handelt es sich nun um Jesus in seiner Gottheit und Menschheit. Und er lebt. Im dritten Hochgebet betet der Priester nach der Wandlung, Vater, wir bringen dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Wissen Sie, Jesus hat sich mal bei der heiligen Faustina beklagt. Er sagt, die Menschen behandeln die Hostie wie ein totes Ding. Aber nein, die Hostie ist der Auferstandene, der lebendige Jesus und sein Herz schlägt in der Hostie. All das, was ich Ihnen gesagt habe über Opfercharakter, Vergegenwärtigung, Realsubstanz, Realpräsenz, das alles fasste der Pfarrer von Ars zusammen, als er immer wieder staunend einfach sagte, er ist da. Das reichte ihm aus als Gebet und das könnte uns auch in der Anbetung ausreichen. Er ist da, der Sohn Gottes ist da. Aber wir müssen zugeben, dass unser Glaube ganz schön auf die Probe gestellt wird, denn unsere Augen sehen die Gestalt von Brot, unser Mund schmeckt den Geschmack von Brot, unsere Hände berühren die Konsistenz von Brot. All unsere Sinne sagen uns, das ist Brot. Bereits im 4. Jahrhundert schrieb der heilige Kyrill von Jerusalem an die Christen, schau in Brot und Wein nicht nur die natürlichen Elemente an, denn der Herr hat ausdrücklich gesagt, dass sie sein Leib und sein Blut sind. Der Glaube versichert es dir, auch wenn die Sinne dir anderes einreden. Als Jesus in der Synagoge von Kapernaum verkündete, Johannes 6, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt, da haben die Leute gedacht, er ist verrückt. Wörtlich heißt es, was er sagt, ist unerträglich, unerträglich. Das wäre es für uns auch gewesen. Jesus hätte ihnen da sagen können, Moment mal, das war nicht so gemeint. Das war nur bildlich gesprochen, es war nur ein Symbol. Nein, er setzt noch eins drauf. Er sagt, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Johannes 6, 53. Das Blut zu trinken, das war damals absolut verboten. Und das Blut von einem Menschen auch noch dazu. Und weil diese Rede von Jesus unerträglich war, heißt es, Johannes 6, 66, daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Das haben die Menschen damals nicht verstanden. Es fällt uns heute noch schwer zu verstehen. Sie haben auch nicht verstanden, dass Jesus das versprochene, das verheißene Lamm Gottes war. Aber Johannes der Täufer, er hatte ihn erkannt. Er sagte, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Diesen Satz, den hören wir bei jeder Messe aus dem Mund des Priesters, wenn er uns die konsekrierte Hostie zeigt. Und dann fügt er hinzu, Geheimnis unseres Glaubens. Die Sinne, die helfen uns bei diesem Geheimnis überhaupt nicht. Das Einzige, was uns hilft, ist der reine Glaube. Nur durch den reinen Glauben finden wir einen Zugang zur Eucharistie. Aber wir werden die Erfahrung machen. Wenn wir aufgrund der Worte von Jesus glauben, dass die Eucharistie sein Leib ist, dann wird sich dieses Geheimnis uns immer mehr offenbaren. Durch den Glauben, wie Papst Franziskus in Lumen Fidei sagt, den, der glaubt, sieht. Wenn wir glauben, werden wir mehr sehen. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er unseren Glauben stärkt. Aber eins muss ich unbedingt noch sagen, die reale Gegenwart Jesu in der Eucharistie, die hängt nicht von unserem Glauben ab. Nach den Worten der Wandlung ist Jesus da, ob wir daran glauben oder nicht. Und diese reale Gegenwart, die dauert an, solange die eucharistischen Gestalten erhalten bleiben. Und deshalb heben wir die Eucharistie so sorgfältig im Tabernakel auf. Deshalb knien wir uns voller Ehrfurcht davor. Und deshalb können wir die Eucharistie auch außerhalb der Messe anbieten. Wir können uns heute fragen, wie ist es mit mir? Habe ich mich genug befasst mit diesem Geheimnis? Lasse ich diese unglaublichen Aussagen an mich ran? Versuche ich es immer tiefer zu begreifen, auch wenn es mich völlig übersteigt. Das wird uns immer übersteigen, aber versuchen wir uns für dieses Geheimnis zu öffnen. Heiliger Geist, ich bitte dich, öffne die Augen unseres Herzens, damit wir immer mehr Jesus in der Eucharistie erkennen.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um die eucharistische Anbetung. Sie hören einen Vortrag von Frau Vater.
Jetzt haben wir das Geheimnis der Eucharistie betrachtet und werden uns daran erinnert, was für ein Schatz das ist, dass wirklich Jesus gegenwärtig ist in der Eucharistie. Und nun können wir über die eucharistische Anbetung sprechen. Josef und seine Mitgefangenen in Vietnam, die haben ihr Leben riskiert, um die konsekrierte Hostie anzubeten, weil sie zuallererst erkannt und geglaubt haben, dass diese Hostie Jesus Christus, der Sohn des allmächtigen Gottes ist. Und in jedem Tabernakel, in der Tabernakel unserer Pfarrkirche, ist der König der Könige zugegen. Und wir müssen nicht um eine Audienz bitten, wir müssen nicht lange stehen, um ihn zu besuchen. Er ist da, jeden Tag, und er wartet im Tabernakel auf uns. Die heilige Edith Stein hat geschrieben, der Herr ist im Tabernakel gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit. Er ist nicht da seinetwegen, sondern unseretwegen, weil es seine Freude ist, bei den Menschen zu sein. Stellen Sie sich das vor, das ist die Freude, Jesu bei uns zu sein. Aber er respektiert unsere Freiheit, er verbirgt seine Herrlichkeit. Er verschleiert sich unter der Gestalt des Brotes, um uns nicht zu überwältigen. Stellen Sie sich vor, was es für Jesus bedeutet. Er ist Gott, er könnte sich zeigen. Er muss sich so zurückhalten, damit er uns nicht überrumpelt, damit wir uns trauen, zu ihm zu kommen. Aber er sehnt sich so sehr danach, dass wir nach ihm suchen, dass wir nicht aufgeben. In Paralimonial, er sagte zu der heiligen Margareta Maria Alacoque: Mich dürstet danach, von den Menschen im allerheiligsten Sakrament geliebt zu werden. Und zwar mit einem solch brennenden Durst, dass dieser Durst mich verzehrt. Und ich finde niemanden, der sich bemüht, meinen Durst zu stillen, indem er auf meine Liebe antwortet. Jesus dürstet danach, von uns in der Eucharistie geliebt zu werden. Und dieser Durst verzehrt ihn. Schauen wir nun, was uns helfen kann, Jesus in der Eucharistie anzubeten. Wenn Sie jetzt gerade mich zuhören, sind Sie natürlich nicht in einer Kirche. Aber ich lade Sie ein, das nächste Mal, wo Sie in die Kirche gehen, um zu beten, dass Sie sich schon innerlich auf den Weg zur Kirche vorbereiten, auf die Begegnung. Denn Jesus ist schon da, die Initiative geht immer von ihm aus. Er wartet auf uns. Stellen Sie sich vor, wie er sich freut, wenn er sieht, wie Sie zu ihm kommen. Wir können uns sagen, gleich werde ich bei Jesus sein. Ich freue mich auf dich, Jesus. Und ich freue mich, dass du dich auf mich freust. Wir gehen nicht nur unseretwegen in die Anbetung, sondern um Jesus eine Freude zu machen. Das zu wissen, das wird uns vielleicht helfen, uns unserer inneren Bequemlichkeit zu überwinden. Und wir werden auch leichter ins Gebet kommen, wie die Mönche, die im Kreuzgang sich schon vorbereiten auf die Begegnung mit Jesus dann in der Kirche. Und bevor wir reintreten in der Kirche, können wir vor der Tür kurz innehalten und sagen, ja, ich werde Jesus begegnen, dann öffnen wir die Tür. Und mit unserem Leib können wir ausdrücken, dass wir bewusst vor Jesus treten. Wir gehen vor dem Tabernakel und knien uns hin oder machen eine Verbeugung, damit wir ausdrücken mit einem langsamen Kreuzzeichen auch, dass uns bewusst wird, vor wem wir stehen. Anbetung heißt auf Griechisch Proskynesis. Das ist eine Geste der Unterwerfung vor der Majestät Gottes, eine Geste der Anerkennung Gottes als unser Schöpfer. Und das drücken wir mit unserer Kniebeuge oder eben mit einer Verbeugung aus. Mahatma Gandhi soll mal gesagt haben: Wenn ich es glauben könnte, was die Katholiken glauben, würde ich ihre Kirche nur kniend betreten. Was Gandhi aber nicht wusste, ist, wenn man Anbetung auf Lateinisch übersetzt, da sagt man Adoratio. Und Papst Benedikt der 16. sagte, es bedeutet eine Berührung von Mund zu Mund, ein Kuss, eine Umarmung, es bedeutet Liebe. Und das sind beide Haltungen, die zur Anbetung gehören. Einerseits sich ehrfürchtig vor der Majestät Gottes verbeugen und andererseits ein Austausch der Liebe zwischen Gott und uns. Der Mensch, wir sind zur Anbetung Gottes berufen, das ist unsere Berufung, ob wir es wissen oder nicht. Das sagt der Paulus an die Epheser, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Und diese Haltung der Anbetung, die sollte unser ganzes Leben prägen. Und die eucharistische Anbetung ist eben ein Teil davon. Anbetung, das ist das Schweigen des ganzen Wesens angesichts der göttlichen Majestät. Es ist ein dankbares Staunen vor seiner Liebe. Und die Anbetung ist unsere liebende Antwort darauf. Ja, wir können dem Rat vom Pfarrer von Ars folgen. Er sagte, wenn wir nicht in die Kirche können, können wir uns in Gedanken vor dem Tabernakel versetzen. Und dann können wir dort in Gedanken unsere Herzen vor der göttlichen Majestät verbeugen. Und diese äußeren Gesten, auch das Knien in der Bank, die helfen uns, dass wir uns bewusst werden, dass wir vor einer Person knien. Eine Person, die zwar unsichtbar ist, aber dennoch ganz real. Eine Person, die lebt, die uns sieht, die uns zuhört, die uns liebt und die uns auf ihre Art antworten wird. Am Anfang der Anbetung Es ist ganz wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, uns in die Gegenwart Gottes zu versetzen. Schließen wir die Augen, wenn es uns hilft, auch wenn der Monstranz auf dem Altar ist. Sagen wir uns im Innern, Jesus, du bist da. In dieser Hostie bist du gegenwärtig. Was mir hilft persönlich, ist den ersten Teil des Gebets des Engels von Fatima zu beten. Mein Gott, ich glaube an dich. Ich bete dich an. Ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ja, das können wir wiederholen. Jesus, ich glaube an dich. Jesus, du bist da. Nehmen Sie sich aber auch selber wahr. Ja, ich bin da. Ich bin hier vor dir, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Danke, dass ich jederzeit Zugang zu dir habe. Du schaust mich an und ich schaue dich an. Warten wir aber nicht, dass wir die Gegenwart von Jesus spüren. Der heilige Franz von Sales warnt uns. Er sagt, in Gottes Gegenwart sein und Gottes Gegenwart fühlen ist nämlich zweierlei. Nur Gott kann uns das Gefühl seiner Gegenwart schenken. Aus uns selbst können wir das Gefühl nicht haben. Also, das Gefühl sagt uns gar nichts aus. Wenn wir etwas spüren, das ist schön, es ist ein Geschenk. Aber durch den Glauben wissen wir, dass auch wenn wir nichts spüren, Gott da ist. Und wir wissen es, weil Jesus es uns gesagt hat. Das ist mein Leib, das bin ich. Wisst ihr, die Gegenwart Jesu im Tabernakel ist eine objektive Gegenwart, auch wenn wir sie nicht spüren. Und wir dürfen niemals unser Gebet nach den Gefühlen beurteilen. Hier helfen uns weder die Sinnen noch die Gefühle, nur der reine Glaube. Hebräer 11,1, Glaube ist, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn wir etwas spüren, dann danken wir Gott, aber wenn nicht, danken wir auch, weil er auf jeden Fall da ist. Und dann, wenn uns bewusst ist, dass wir vor Gott stehen, der uns zuhört, dann können wir ein Zwiegespräch von Herz zu Herz mit ihm führen, wie die heilige Theresia von Avila sagte. Das Gebet ist ein freundschaftlicher Austausch, wo man sich oft und vertraulich mit demjenigen unterhält, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Ist das nicht schön? Von dem wir wissen, dass er uns liebt. Zu einer französischen Mystikerin aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, Gabrielle Bossis, sagte Jesus, Cause-moi, das heißt, rede mit mir. Jesus weiß alles, aber wir machen ihm eine Freude, wenn wir über alles mit ihm reden. In Altötting hat Papst Benedikt XVI. Gesagt, lieben wir es, beim Herrn zu sein. Da können wir alles mit ihm bereden, unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Freuden, unsere Dankbarkeit, unsere Enttäuschungen, unsere Bitten und Hoffnungen, also wirklich alles. Wir werden in den nächsten Impulsen auf dieses Zwiegespräch mit Gott näher eingehen. Aber es soll für heute reichen. Zögern wir nicht, Jesus zu sagen, dass wir ihn lieben, auch wenn wir es nicht spüren. Das ist wiederum der Rat von der heiligen Therese von Lisieux. Zögert nicht, Jesus zu sagen, dass ihr ihn liebt, auch ohne es zu spüren. Dadurch bringt ihr Jesus dazu, euch zu helfen und euch wie ein kleines Kind zu tragen. Sagen wir Jesus, dass wir ihn lieben. Und wenn unser Leben manchmal so kompliziert, so mühsam ist, dass es Tage gibt, wo wir nicht einmal wissen, was wir Gott sagen könnten, dann schmiegen wir uns einfach in den Armen von Jesus. Schauen wir mit ihm zum himmlischen Vater hinauf. Lassen wir Jesus für uns sprechen. Er weiß besser als wir, was wir brauchen. Und er wird es dem Vater für uns sagen. Ja, Jesus, wir wollen dir jetzt sagen, dass wir dich lieben. Dass wir glauben, dass du in unserem Herzen da bist, an unserer Seite, zu Hause, aber auch in dem Tabernakel unserer Pfarrkirche. Wir danken dir, Jesus, dass du dort immer voller Liebe auf uns wartest. Aber Gebet ist nicht nur mit Gott reden, sondern sich von ihm anschauen lassen, sich seinem liebenden Blick aussetzen. Hören wir, was Papst Franziskus dazu sagt. Er wurde gefragt, was das Gebet für ihn ist. Er sagte, das Gebet besteht darin, auf Gottes Angesicht zu schauen, aber vor allem sich angeschaut zu fühlen. Der Herr schaut uns an, er schaut zuerst auf uns. Das ist meine Erfahrung vor dem Tabernakel, wenn ich am Abend vor dem Herrn bete. Manchmal nicke ich ein wenig ein, das ist wahr, denn die Müdigkeit des Tages lässt mich einschlummern, aber er versteht mich. Und ich empfinde so viel Trost, wenn ich daran denke, dass er mich anschaut. Wir meinen, wir müssten beten, sprechen, sprechen, sprechen. Nein, lass dich vom Herrn anschauen. Wenn er uns anschaut, gibt er uns Kraft. Ende des Zitats. Wir können unsere ganze Anbetungszeit damit verbringen, uns von Jesus anschauen zu lassen. Und jetzt in diesem Augenblick, egal wo wir sind, ob zu Hause, im Krankenbett, im Krankenhaus, im Auto oder beim Bügeln, Jesus schaut mich an, er lächelt mich an, er leidet mit mir, er freut sich mit mir. Lassen wir diesen liebenden Blick von Jesus jetzt auf uns ruhen.
In deinem Blick bin ich geborgen. In deinem Blick lerne ich zu sein.
Wir haben gehört, dass Jesus auf uns schaut und wir haben gesungen, dass wir Jesus anschauen. Und das gehört zum Leben. Wir betrachten die Schönheit von Jesus. Der ist immerhin der schönste der Menschenkinder, wie der Psalm sagt. Wir denken an ihn, bis das Denken aufhört und wir nur noch ganz still werden, wo wir uns in der Anbetung nur noch der Liebe Gottes aussetzen. Die heilige Elisabeth der Dreifaltigkeit hat es in ihrem berühmten Gebet wunderbar geschrieben. Sie sagt, O mein Gott, Dreifaltiger, den ich anbete. Ich will als Ganze anwesend sein, ganz wahr im Glauben, ganz Anbetung, ganz Hingabe an dein erschaffendes Wirken. Es ist wie am Strand unter der Sonne. Die Sonne bräunt uns, ohne dass wir es merken, ohne dass wir etwas tun. Das ist Anbetung. Wir haben einen Akt des Glaubens in der Gegenwart Gottes gesetzt. Wir haben mit ihm gesprochen und nun schweigen wir. Wir überlassen uns voll Vertrauen seinem erschaffenden Wirken. Gott wirkt in uns, er bewirkt etwas, auch wenn wir nicht wissen was. Aber wir werden merken, dass wir nach der Anbetung ruhiger, friedlicher, gelassener sind. Und dann noch was, vergessen wir nicht am Ende der Anbetung Gott zu danken für die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften. Nehmen wir uns die Zeit, uns zu verabschieden. So oft, ich habe mich auch dabei ertappt, wir gehen raus und vergessen uns zu verabschieden, Gott zu danken. Mit einem langsamen Kreuzzeichen, ein Lächeln, mit Ehrfurcht zwar, aber so, wie man sich von einem geliebten Menschen verabschiedet. Und ich möchte diese Einführung mit einem Satz aus dem Testament von Mutter Teresa abschließen. Meine Kinder, ihr müsst nicht anders sein, als ihr in Wirklichkeit seid, damit Jesus euch liebt. Glaubt einfach, dass ihr ihm kostbar seid. Legt eure Leiden zu seinen Füßen. Und öffnet einfach euer Herz, damit er euch so liebt, wie ihr seid. Und er wird den Rest machen. Er will euch nicht nur sagen, dass er euch liebt, sondern mehr noch, dass er sich brennend nach euch sehnt. Ihr fehlt ihm, wenn ihr euch ihm nicht nähert. Ihn dürstet nach euch. Ja? Wir können uns gewiss sein, dass Jesus nach uns dürstet, nach jedem von uns, ob wir uns selber gerne haben oder nicht. Jesus hat uns gern, Jesus liebt uns und er sehnt sich danach, dass wir ihn besuchen im Tabernakel oder wenn wir zu Hause, an das Zuhause gebunden sind, dass wir in unserem Herzen, wo er auch gegenwärtig ist, ihn anbeten und danken für seine Liebe.
Jesus, du nennst mich nur.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria haben Sie einen Vortrag von Anne-Françoise Vater gehört, eine Schule der Anbetung, die wir heute begonnen haben mit einer Einführung. Sie können diesen Vortrag auch noch einmal nachhören in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org, werden Sie ihn finden, Sendereihe Spiritualität. Oder Sie können auch eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08328 921 120. Radio Horeb lebt vom Ehrenamt und von den Spenden unserer Zuhörer. Wenn Sie können, sind wir dankbar für eine Spende zur Deckung der Unkosten. Ihnen, Frau Vater, herzlichen Dank für diese Einführung. Sie haben uns Sehnsucht gemacht, Geschmack gemacht. Und ich glaube, da waren viele Tipps dabei, die uns helfen, tiefer auch in die Anbetung hineinzukommen. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Dann alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Marion Kuhl.